Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
Fangen wir vielleicht ganz von vorne an, mein lieber Sergej. Wer bist du? Was machst du?
Ich bin der Sergej Czernewski, ich bin 36 Jahre alt. Ich bin Fotograf und Videograf, also zum größten Teil Videograf. Und ich drehe auch meine Kurzfilme, also ab und zu bin ich auch Regisseur.
Ja, sehr gut. Das spielt auch gleich ein bisschen die Karten mit dem ganzen Storyboard etc. Da bin ich ganz gespannt. Das wird dem einen oder anderen auch extrem helfen. Fangen wir vielleicht erstmal von vorne an. Wie kam es? Also wie kam es dazu, dass du sagst, hey, Fotos, Videos, das ist so dein Ding. Warum nicht, keine Ahnung, Busfahrer oder irgendwie bei der Bank? Warum hast du gesagt, Kamera?
Das kam ganz spontan bei einem Spaziergang. Damals, also ich habe 2009 angefangen, damals lief der Film 300 und da gab es so eine schöne Szene mit einem, ich glaube, das war Weizen oder so. Nee, keine Kampfszene. Ich wollte einfach die Natur filmen, damit es so wie in 300 ausschaut. Ich habe damals noch meinen Camcorder genommen mit Kassetten, habe gefilmt, habe mich gewundert, wieso es nicht die gleiche Qualität hat wie 300. Ja, und seitdem habe ich dann immer wieder probiert, das hat mich immer wieder aufs Neue fasziniert, was man damit alles so machen kann, was man filmen kann. Und irgendwann kam es dann auch, also kam ich zu der Idee, dass ich auch einen Kurzfilm drehen kann. Also so ja, nach und nach habe ich mich dann quasi entwickelt.
Andere schauen sich das an und denken sich so, geiler Kampf, da grohe Gewalt, Krieg, Bauchmuskeln, Frauen und was Sparta und du so, oh, schöne Landschaft.
Ja, das wüsste ich auch. Das andere gefällt mir auch. Also so ist das nicht.
Alle sagen, voll der geile Film, guck mal die Kampfszene und so, ja, aber das Gras war schon, das sah richtig gut aus, die Landschaft. Ja,
ne? Das war richtig cool, weil das hat quasi wie ein Meer ausgeschaut und ich dachte, geil, also der Wind hat geweht und ich habe mir gedacht, also das muss man mit der Kamera einfangen. Ja, und so bin ich dazu gekommen.
Sehr gut. Und was hast du gesagt, was war die Kamera, mit der du dann angefangen hast?
Ah, das war ein Camcorder, ich glaube von Panasonic. Ich weiß nicht mehr, mit diesen kleinen Kassetten, DV-Kassetten waren es.
Ja.
Genau.
Und wie hast du dann weitergemacht? Was war dann, also du hast ja gesagt, okay, sieht nicht so geil aus. Wie hast du dann weitergemacht?
Also erstmal habe ich dann, ich weiß nicht, ob der Andrew Kramer dir was sagt, also Video Copilot.
Nee,
also der war der erste YouTuber, der so richtig professionelle Tutorials für After Effects gemacht hat, wie man Model Flashes macht, wie man Sky Replacement macht und so, aber im Videoformat. Und ich habe erstmal angefangen, die ganzen Effekte nachzubauen.
Ich bin auch tatsächlich gar nicht so in diesen After Effects drin, also ich sag mal so Lightroom, Photoshop, Premiere, ne? Das ist so die Hauptgänge, aber so mit Effekten und Adobe mit Effekten und so habe ich tatsächlich noch nie. Also er hat wirklich für die Effekte Tutorials
Genau, also bis er dann irgendwann mal von J.J. Abrams entdeckt wurde und jetzt macht er für Disney, also für ihn die ganzen Effekte, beziehungsweise sehr viele Effekte. Genau, aber also das hat, ich weiß nicht, so 10 Jahre oder so hat er das quasi immer wieder fast jede Woche rausgebracht und ich habe zuerst die Effekte gelernt, dann habe ich mir gedacht, okay, wäre cool, wenn ich eine Geschichte erzählen kann und die Effekte auch mit einbauen kann. Dann habe ich so einen Camcorder gekauft, war auch ein Camcorder, aber mit einer Festplatte innen drin. Das war so der Durchbruch, Full HD, also kein dieses, ich glaube, das andere war 720p und hier war Full HD, also das war quasi Next Level. Ja, und irgendwann bin ich dann auf die Canon 7D gestoßen, ja.
Canon, guter Mann.
Ich bin auch Team Canon. Also seitdem, also ich habe verschiedene Kameras angeschaut, aber ich bin immer noch Team Canon.
Canon, jawohl, alle anderen können weggehen.
Nee, die sollen auch da bleiben, Livestream anschauen, aber ja.
Nee, also tatsächlich, relativ viele Filme haben wir, also so Sony Game, Weil es gab auch eine Zeit, sage ich mal, so ja 2018 bis 2021, würde ich schon so sagen, wo Sony da stark dominiert hat, wo die auch Videoformat auch besser hinbekommen haben. Und Canon wurde so ein bisschen primär dann auch für die Fotografen die Farben waren dort von den Runderteilen besser, aber mittlerweile ist auch die damaligen Kameras, wenn du gut bearbeiten kannst und so, da erkennst du am Ende sowieso nicht mehr, welche Kamera was du machst.
Ja, für mich war das Ausschlaggebende, dass man mit diesen Kameras auch filmen konnte. Also das waren ja auch, ich glaube damals ist auch ein Filmmaschine, Act of Valor, glaube ich, hieß er, der zum ersten Mal mit 5D, Mark III, glaube ich, oder Mark II sogar und Canon 7D gefilmt wurde. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt. Ich kann damit Fotos machen und Videos, aber also die Leidenschaft ist natürlich Videos. Also Foto, ich habe es dann nach und nach entdeckt. Aber am Anfang war es so Videos.
Okay, sehr gut. Also jetzt machst du Foto und Video. Und,
genau.
Wie hast du dich dann dort weiter dann gebildet? Hast du dann erstmal so kostenfrei für Freunde so Kurzfilme gemacht, Musikvideos gemacht oder wie bist du da so reingeraten?
Also du meinst komplett Video oder dass ich quasi jetzt Imagefilme drehe oder was genau?
Ja genau, also du hast dir das ja angeschaut per YouTube und hattest ja so deine Kamera dann so gefunden für Canon und so, aber wie kam es dann, dass du dann wirklich auch Imagefilme, Musikvideos und alles dann für, wahrscheinlich erstmal für Freunde wahrscheinlich kostenfrei produziert hast, oder wie
genau
ging das dann?
Also das erste war, ich habe, also damals war der YouTube nicht das gleiche, was heute ist.
Ja,
ich habe auch sehr viele Tutorials gekauft, größtenteils auf Englisch, weil man findet auch jetzt sehr wenig wirklich gute Tutorials auf Deutsch oder also auch auf Russisch, weil ich beide Sprachen beherrsche. Und ich habe gemerkt, dass ich zwar das Wissen besitze, aber ich kann es nicht anwenden. Praktisch. Also eben, sobald das losgeht, dann vergisst man auch einmal alles. Und dann habe ich gesagt, okay, wo kann man das am besten testen? Weil Kurzfilm, das ist ein sehr langer Prozess. Und bei Hochzeiten, da kann man nicht so viel mit, also so wirklich Cinematography machen. Das ist mehr so Videografie. Man fängt die ganzen Momente ein, aber das geht nicht darum, wie man das Licht hinstellt, weil man einfach nicht die Zeit dazu hat. Und dann habe ich gesagt, okay, man kann mit Musikvideos rumspielen. Da kann man rumexperimentieren. Und wie du sagst, am Anfang kostenlos, weil, ich musste auch
lernen.
Und ich habe einfach Jungs gefunden in unserer Stadt. Habe angefragt, ob ich für die kostenlos Musikvideos machen kann. Die haben ja gesagt und so habe ich nach und nach gelernt.
Russische Musik.
Ich habe immer wieder Tutorials.
Wie bitte? Russische Musik.
Nee, die Deutschrap-Szene.
Deutschrap?
Die Gangster-Szene. Also das ist, ja, ich glaube, das ist immer noch im Trend. Jeder Zweite macht den Gangster-Rap und ja.
Ja,
das Schöne bei dem ist ja, dass man das Ganze ziemlich schnell fertig machen kann. Also da steht nicht wirklich Geschichte dahinter. Ich muss auch sagen, mein Ziel war auch dann irgendwann, mein Ziel war immer dann mehr mit den amerikanischen Künstlern zu arbeiten. Aber bis ich das gemacht habe, habe ich Deutschrap Musikvideos gemacht.
Und weißt du auch, deinen ersten Film gemacht hast, also deinen ersten Musikvideodreh? Wann war das?
2014 war das. Oh, ja. Und das war ein Liebessong, ein deutscher Liebessong.
10 Jahre. Das ist ja gar kein Deutschrap.
Ja, doch, das war Deutschrap, aber es ging um Liebe. Also ungewöhnlich, aber ja, es ging um Liebe.
Ja. Okay, sehr gut. Und dann angefangen, erstmal Musikvideos zu machen. Wie ging es dann weiter?
Musikvideos und parallel Kurzfilme, aber bei Kurzfilmen, das war immer so, man lernte immer was dazu. Ich habe was abgefilmt und dann habe ich angefangen zu schneiden und habe gemerkt, okay, das entspricht nicht meinem Level. Also das, was ich jetzt kann, ich kann es besser machen. Und so nach und nach, also mit Kurzfilmen bin ich nicht wirklich vorangekommen, weil das ist auch so, dass man da nur Geld investiert. Also man verdient nichts damit. Ich habe dann angefangen, Hochzeiten zu filmen, weil das sind wirklich zahlungsfähige Kunden, muss man sagen. Und dann habe ich auch gedacht, wer kann noch bezahlen? Das sind die Firmen. Dann bin ich auf die Firmen zugegangen. Das war 2015. Und das war noch die Zeit, wo man gesagt hat, wir haben Fotos, wir brauchen keine Videos. Mittlerweile hat sich das Ganze gewendet, also das Blatt gewendet. Mittlerweile gehen die Firmen auf dich zu und fragen, ob du für die was machen kannst. Zwar nicht immer, aber immer öfters. Genau. Also ich habe Hochzeiten gedreht und dann Imagefilme und so. Nach und nach bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich zum größten Teil für die Firmen was machen will. Nebenbei, das ist sowas wie eine Leidenschaft, die Kurzfilme. Und dann mache ich noch Musikvideos, aber dann diejenigen, die wirklich Spaß machen. Also wo ich mich ein bisschen kreativ austoben kann, wo ich mich ein bisschen entspannen kann, sage ich mal.
Sehr gut. Kommen wir noch zu den Kurzfilmen. Waren das dann irgendwelche Freunde, Bekannte, Kunden, die gesagt haben, die möchten was realisieren? Oder hattest du eine Idee von einer Kurzgeschichte, die du dann in einen Kurzfilm reinpacken wolltest?
Nee, das war tatsächlich so. Ich lese sehr viel. Und das war so, dass ich dann auf die Freunde zugegangen bin und dann, also ich habe die Bücher gelesen, habe gedacht, okay, das wäre cool, wenn man das Ganze verfilmen könnte. Dann bin ich auf die Freunde zugegangen, habe gefragt, ob die mitmachen würden, und ich habe wirklich coole Freunde, das muss man sagen. Also die haben immer mitgemacht, egal bei was, egal wie lang, die waren immer dabei. Und so, ja, so habe ich die Kurzfilme gedreht quasi.
Ja, sehr cool. Ja, da gehört auch viel dazu. Da wollen wir nämlich heute so ein bisschen reingehen. Wenn ich so einen Kurzfilm mache, wie, oder Musikvideos und Imagefilme, die kann man nicht einfach, ja, einfach so, ja, ich gehe da hin und filme. Wie fängst du an, das zu planen? Also wie machst du ein Storyboard? Wenn ja, was gehört da rein? Wie lange dauert so ein Prozess? Vielleicht kannst du da so ein bisschen was erzählen.
Okay, das kommt drauf an. Wenn ich meinen eigenen Kurzfilm sehe, dann fange ich mit dem Skript an. Also ich finde deine Geschichte, und das ist immer unterschiedlich. Also man kann nicht sagen, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil es keine bestimmte Deadline gibt. Man setzt sich hin und schreibt das Ganze, dann gefällt es einem nicht, dann löscht man das Ganze, schreibt immer wieder neu. Genau, und also zuerst ist das Skript dran. Wenn das Skript fertig ist, dann fange ich damit an, quasi die Charaktere zu bearbeiten und sagen, okay, was würde zu diesem Charakter passen? Klamotten, irgendwelche, ja, es gibt auch so Armbänder, die irgendwas sagen können, also was diesen Charakter quasi noch verstärken kann visuell. Nicht, dass man das Ganze, also im Film geht es ja darum, dass man das Ganze zeigt und nicht darüber redet. Und da versuche ich dann die Charaktere zu bearbeiten, dann geht es an die ja, Location Scouting. Da versuche ich, die Drehorte zu finden. Und dann geht zu dem D. Danach die Post-Production, Sounds, Musik, wenn es sein muss, Voiceover, ja.
Also Stück für Stück, wie ist es bei Musikvideos? Aber ja, nach dem, ja, also haben sie freie Hand gelassen oder kamen die schon mit Ideen? Wie hast du das in so einem Musikvideo aufgebaut?
Bei Musikvideos ist es tatsächlich einfacher, weil, also wie gesagt, ich will jetzt niemandem irgendwie schlecht reden oder so, aber zum größten Teil, wenn man die Rap-Szene betrachtet, da geht es hauptsächlich ja, coole Autos, Frauen, ja, dass man viel Geld hat, Alkohol hat und das Ganze. Also da gibt es nicht wirklich viel, wo man quasi sich kreativ austoben kann in der Deutschrap-Szene. Da geht es hauptsächlich um das Visuelle. Also wenn der Künstler auf mich zukommt, öfters ist es so, dass er sagt, du hast die freie Hand, aber ich würde gern das, das und das in meinem Video haben.
Und Geld und Autos.
Ja, genau. Bei den amerikanischen Künstlern ist es ein bisschen anders. Da ist das viel mehr kreativer. Ich glaube, das sieht man auch. Also mittlerweile, also jetzt nicht so, aber früher war das ein bisschen anders. Da haben sich, so wie Kendrick Lamar oder so, die haben sich wirklich kreativ ausgetobt. Das war nicht, also jedes Video war so ein kleiner Kunststück, sage ich mal. Genau, und das kann man mit den amerikanischen Künstlern mehr ja, rumexperimentieren und coole Sachen erstellen.
Na gut, du hast aber nicht ein paar Mal hast du die amerikanischen Künstler schon angesprochen, auch schon mal mit ein paar Amerikanern gearbeitet, oder?
Ja. Also ich komme aus Bayern, ich lebe in der Nähe von Würzburg, und bei uns, das war ja früher amerikanische Besatzungszone, und wir hatten sehr viele Kasernen und ja, viele Soldaten, die dann in Afghanistan oder Irak waren, die sind dann hier geblieben. Und von daher, also wir haben schon ziemlich viele, also es ist egal, ob Schweinfurt, Nürnberg, sogar Würzburg. Wir haben sehr viele Leute, die aus Amerika kommen und die wirklich Musik machen können. Also die sind wirklich begabt.
Ja, krass. Da hast du ja richtige Künstler in deiner Umgebung.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Kumpel habe, der Musik macht. Glaube ich nicht.
Ich habe viel.
Du hast auf jeden Fall viel. Bist du hier geboren oder bist du in Russland geboren?
Nee, ich bin in Kasachstan geboren, also noch in Sowjetunion. Das war quasi das Ende von Sowjetunion. Noch ein paar Jahre und dann ist die zerfallen. Und dann bin ich quasi in Kasachstan aufgewachsen, 2001 nach Deutschland gekommen. Ja, hier zur Schule gegangen, also seit der 7. Klasse, genau. Hier auch ein bisschen studiert, aber dann das Studium abgebrochen, ja.
Also erst in der 7. Klasse bisher, komm, wie alt warst du denn dann?
Ich war 13. 13.
Ja, also dafür sprichst du sehr gutes Deutsch, muss ich sagen.
Ja, das Schöne ist, in meiner Klasse gab es fast keinen, beziehungsweise sehr wenige, die Russisch gesprochen haben. Dann ist man gezwungen, Deutsch zu reden.
Ja.
Und das ist auch schön so. Wir hatten auch eine super tolle Lehrerin, die sehr streng war. Also wenn man jugendlich ist, dann betrachtet man ja das Ganze ein bisschen anders. Genau. Aber jetzt im Nachhinein, also die war sehr streng mit uns. Die hat sehr viel Zeit investiert und Nerven, dass wir Deutsch können.
Deswegen hast du den Film 300 so gemacht, ne?
Ja, wahrscheinlich. Nee, ich komme aus Kampfsport, von daher. Ich mache Kampfsport, von daher.
Ja, geil. Was machst du denn? MMA oder was?
Nee, ich mache Judo. Judo, ein bisschen Boxen, Kickboxen habe ich auch gemacht, aber größtenteils Judo.
Hatte ich auch 300 inspiriert damals, ne?
Nee, mein Vater war die Inspiration. Mein Vater ist Trainer. Ich mache tatsächlich, seitdem ich 3 Jahre alt bin, mache ich Sport. Also ich hatte keine Wahl.
Er wollte dich erziehen, deswegen wollte es. Irgendwann zeige ich es meinem Vater. Irgendwann bin ich.
Ja, bei uns ist das so. Bei uns ist es so, dass es, ich glaube, das ist auch so ein bisschen kulturell. Wenn der Vater zum Beispiel Boxen macht, dann macht das Kind, also der Sohn oder die Tochter, das ist egal, die machen dann Boxen. Wenn einer der Ringer ist, dann machen die Ringen. Wenn einer Judo-Kämpfer ist, dann macht man Judo.
Ja, sehr gut.
Genau.
Da bist du auf jeden Fall trainiert, kannst die Kamera halten, das ist gut, weil da könnt ihr auch.
Genau, vor allem den Gimbal. Also der Gimbal, das ist Katastrophe. Bei sehr langen Drehtagen, ja.
Gewicht auf jeden Fall dazu. Da kommen wir vielleicht ganz passend zu den, wenn du jetzt Musikvideos machst und so, wie ist das? Da braucht man ja nicht nur Kamera, Gimbal und Objektiv, da braucht man ja eventuell auch Lichter etc. Wie planst du das? Also hast du alles irgendwie oder musst du dann die Equipment ausleihen?
Nee, ich habe tatsächlich, weil ich selber Kurzfilme drehe, also normalerweise als Kameramann braucht man ja auch keine Kamera. Weil das wissen viele nicht, aber als Fotograf ist schlecht, wenn man keine Kamera hat. Aber wenn du ein Videograf bist oder ein Cinematographer, dann kannst du die Kamera, beziehungsweise der Kunde, der muss die Kamera ausleihen quasi, oder die Kamera, die er will. Ich habe mir eine Kamera besorgt, weil ich selber Kurzfilme drehe und deswegen habe ich auch ein Mikrofon, die ganzen Mikros. Ich habe das Licht mir gekauft, weil ich das einfach für mich privat brauche. Genau, also bis jetzt bin ich mit meinen Köpfen so zurechtgekommen.
Ja gut, was hast du? Also, hast du auch so Nebelmaschine?
Ja, habe ich alles.
Was sind so die Sachen, wo du sagst, da die brauchst du? Das ist damit ohne das kannst du nicht mehr leben.
Mein Sport.
Equipment bei, also an den Köpfen.
Equipment, ich weiß nicht, die Kamera, glaube ich. Also ich mag es auch. Nee, ich mag das auch ohne, also mit natürlichem Licht zu drehen. Besonders bei den Kurzfilmen, gegen die Sonne nur mit Silhouetten zu spielen, also ist auch sehr schön. Aber was man bei Musikvideos zum größten Teil braucht, das ist das Licht. Also, dass man ein bisschen diese Tiefe verschafft, ein paar Rauchbomben, fertig.
Sehr gut.
Aber ganz wichtig, muss ich vielleicht sagen, ich habe auch darüber schon ein Video gemacht, Jetzt ist es gefährlich. Da, wo ich das gemacht habe, war das noch nicht so gefährlich. Wenn man Musikvideos dreht, vor allem die ganzen Gangster-Musikvideos, da soll man auf jeden Fall, wenn da Software-Waffen im Spiel sind, ja, das kann sehr teuer werden. Also da soll man auf jeden Fall zur Polizei gehen und die Dreharbeiten anmelden, weil es gab schon ein paar Artikel, da mussten die Leute zwischen 5.000 oder 10.000 bezahlen, einfach weil die Polizei rausgerückt ist, ja.
Krass.
Ich hatte auch den Fall, aber das war 2011. Das war noch nicht so schlimm mit den ganzen Terroranschlägen und so. Und von daher, die Polizei hat mich einfach gewarnt.
Ja.
Ja, und seitdem,
Oh.
also, genau. Und seitdem, also egal welche Dreharbeiten, sobald da Pyrotechnik, Rauchbomben oder also Softwarewaffen im Spiel sind, da gehe ich immer zur Polizei, melde das Ganze an, weil ich will ja Business betreiben, ich will da nicht irgendwie auch irgend so ein komischer Gangster sein. Genau, also wäre vielleicht auch für die Zuschauer, die das machen, interessant.
Ja,
So ein
sehr
kleiner
cool.
Tipp.
Also wie, also rufst du dann einfach an oder gehst du wirklich
Nee,
vorbei?
ich gehe, also ich komme aus einem, ich lebe hier in der Nähe von Würzburg, das ist ein kleiner Ort, wir haben nur 14.000 Einwohner und da ist, ich weiß nicht, so innerhalb von ein paar Minuten bin ich bei der Polizei, ich melde das Ganze an, ich hinterlasse mir meine Telefonnummer, also die wissen mittlerweile, weil ich das öfters mache,
Gerade
aber
Sergej wieder
trotzdem.
mit seinen Waffen.
Ja, genau. Nee, aber ich finde es schön, dass die Leute anrufen bei der Polizei. Also, dass sich keiner drückt, dass die Leute das Ganze irgendwie, den Ganzen aus dem Weg gehen. Ich finde es schön, dass die anrufen, weil, ja, das gehört einfach dazu.
Ja, generell finde ich es auch gut, wenn die Leute wachsam sind. Aber wenn, ich sag mal, wenn du da mit einer fetten Kamera jetzt davor bist und man sieht, ne, das sind jetzt, sag ich mal, Künstler, das sind Frauen und so. Also man sieht ja schon, dass das jetzt also ein Dreh ist, ne?
Ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, in unserer Zeit muss ja noch nichts bedeuten.
Okay, ja.
Von daher, also ich persönlich finde das richtig schön, dass also die Ordnung muss sein. Und das ist
Du bist doch auch
von soll.
Ausländer, Sergej, du kommst doch aus Kasachstan.
Ja.
Das mit Ordnung hast du aber erst hier in Deutschland gelernt, ne? Bei deiner
Oh,
strengen
wie meinst du das?
Lehre. Ja, hier Ordnung muss sein, die müssen da anrufen. Das ist
Nee, ich
ja
war
Deutsch.
tatsächlich, also ich war tatsächlich immer so, ich stand immer, ja, auf
Immer
der Seite
deutsches
vom
Herz.
Gesetz. Von Gesetz, nee, von Gesetz. Hat nichts mit deutschem Herz. Obwohl meine Mutter ist komplett
Siehste?
deutsch, also das muss ich auch sagen.
Da sage ich doch. Siehste? Eine Hälfte komplett.
Ja.
Die deutsche Ordnung hast du von ihr.
Ja, genau. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass, ich meine, die paar Minuten, wenn man schon ein Business macht, dann soll man auch die Zeit investieren, dass das Ganze ordnungsgemäß abläuft.
Klar, also 6,5 oder 10.000 nur wegen ein paar Softairs muss ja nicht sein, ne?
Genau.
Hast du noch drauf gezahlt am Ende bei dem Auftrag? Muss ja auch nicht sein.
Nee, genau, also bei mir zum Glück, wie gesagt, das war noch nicht so schlimm, wie es jetzt ist. Und ja.
Sehr gut. Da wie planst du zum Beispiel jetzt so ein Musikvideo, wenn die sagen, ja, ich brauche Frauen, ich brauche hier Geld, dies, das, jenes. Kümmerst du dich von Anfang um Ende um alles? Also auch, dass du vielleicht irgendwie, sag ich mal, Falschgeld bündeln besorgst, dass du Models besorgst, Requisiten, wie läuft das ab?
Das läuft so ab. Also früher habe ich alles besorgt, weil ich wollte es einfach einen Showreel aufbauen und einfach, dass ich einfach den Leuten zeige, was ich drauf habe. Und da habe ich auch selber viel investiert. Mittlerweile ist das so, wenn der Kunde bezahlen will, dann organisiere ich das für den. Aber ich werde ja im Endeffekt nur für das Aufnehmen und für den Schnitt bezahlt. Und wenn der Kunde sagt, der besorgt das selber, dann soll er das machen. Aber wenn das nötige Kleingeld stimmt, dann kümmere ich mich auch da.
Sehr gut. Mal angenommen, der Kunde bezahlt jetzt das Allrounder-Paket. Wie fängst du denn da an? Also hast du dann erstmal so Freunde, wo du erstmal da schaust, ob die passen, oder hast du irgendwelche Agenturen, die du anfragst, wenn du jetzt bestimmte Models oder sowas brauchst? Wo gehst du da hin?
Also tatsächlich rede ich zuerst mit dem Kunden. Also das Wichtigste ist ja, was der Kunde will. Und wenn ich weiß, was der Kunde will, ob er Models überhaupt braucht, und was für Models der braucht, ob die tätowiert sein sollen, ob die etwas freizügiger in Videos sein sollen, ist ja der Fall, beziehungsweise wenn es eine Liebesgeschichte ist, dann braucht jemand ein komplett anderes Model. Und wenn ich weiß, was der Kunde will, dann, also ich muss sagen, also ich habe mittlerweile ein Netzwerk aufgebaut, wo ich zu den Leuten hingehen kann, es sei denn Freunde oder beziehungsweise Bekannte. Auch Models, bekannte Models, die ich dann anfrage und ja, die sagen dann, ob ja oder nein.
Okay, wie
Genau.
machst du das dann mit den Models? Also hast du dann extra so einen Vertrag erstellt, wo die Leute dann mit dir einen Vertrag machen? Oder sagst du, hier ist das Model zu deinem Kunden und der Kunde muss das mit dem Model klären? Oder wie läuft da die Kommunikation?
Die Kommunikation läuft so, dass ich mit dem Model quasi kommuniziere. Ich sage, wo sie sein soll, weil sie bekommt ja von mir die ganzen Anweisungen bei dem Dreh. Und was der Kunde bekommt, der bekommt dann eine Einverständniserklärung, dass er das Video quasi mit ihr releasen, beziehungsweise oder mit ihm, also je nachdem, dass die quasi danach keine rechtlichen Probleme bekommen. Ja, die bekommen eine Einverständniserklärung, dass das Video im Internet veröffentlicht sein kann.
Okay, das
Genau.
machst du auch alles mit Verträgen, dies, das, jenes, einfach.
Genau, auf jeden Fall. Also ich habe schon eine, ja, schon öfters die Erfahrung gemacht am Anfang der Karriere. Viele Künstler, die sagen, ich habe eine Freundin, die wird das machen, beziehungsweise Freundinnen, die das Ganze machen werden. Im Rap ist das so, die sind öfters so nicht zum, also die stellen die Frauen nicht immer in gutem Licht dar. Ja, und dann ist es dazu gekommen, morgen oder übermorgen muss das Video released werden. Und dann kriege ich einen Anruf, kannst du bitte sie rausnehmen aus dem Video, weil die will nicht als eine, ja, ich weiß nicht, darf man sie schimpfen?
Ja, also professionelle
Und, ja.
darf
Die,
nicht.
die, die, genau. Also die soll quasi, die will nicht, dass sie im Video so, dass jeder, der das Video anschaut, sie dann damit quasi verbindet. Also,
Das
ja.
weiß ich aber doch früher, vorher doch schon.
Ja, das ist ja das Komische. Ich rede noch mit den Mädels, ihr kennt den Text, ihr habt ja das Ganze gehört. Ist das für euch kein Problem? Nee, alles cool. Und dann arbeitet man an einem Video und öfters ist es auch so, dass ja, das ist quasi so das Hauptmodel, die ist fast überall mit dabei. Und dann muss man, ja, es ist schon vorgekommen, dass die Künstler die Videos nicht releasen konnten, weil die Mädels nicht damit einverstanden waren.
Ja.
Und da habe ich gesagt, okay, mir macht das keinen Spaß, das Ganze immer wieder durchzukauen quasi. Ja, Einverständniserklärung. Dann kann keiner was sagen.
Na gut. Also wenn diese Einverständniserklärung unterschrieben ist, die bestätigt das, dann kann die das anschließend auch nicht zurücknehmen.
Genau.
Sehr gut. Dann gibt es da kein Problem mehr mit dem anschließenden Musikvideo. Aber normalerweise, wenn man sich ja davor auch schon bereit erklärt und man tanzt ja auch oder man ist ja am Set ja auch mit der Musik, ne? Also man hört ja auch die Musik und so weiter und so
Ganz
fort.
genau.
Also,
Ja,
ja.
das ist ja
Für mich
auch
hat.
öfters so, dass die Models, wenn die einen Tanz lernen müssen, die kennen ja, also beziehungsweise die bekommen den Song schon davor. Also wenn die ankommen, dann wissen die schon hundertprozentig, um was es in den Song geht.
Ja, vielleicht haben
Von
die
daher.
sich dann auch einfach bei den Künstlern geschützt. Also vielleicht ist ja auch Freunde so groß, dann hat man da vielleicht mal einen Streit untereinander oder sowas, ne?
Ja, das ist auch ein großes Problem öfters. Und das passiert am meisten bei den Rappern. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber die haben am meisten Stress, genau. Ich habe die auch selber gefragt, also ich habe die schon öfters gefragt, wieso habt ihr am meisten Stress miteinander? Die können selber nicht beantworten.
Okay, gut.
Aber wahrscheinlich gehört zum Business dazu.
Dann gehen wir mal so ein bisschen mehr in die Unternehmensbereich. Wenn ihr so einen Imagefilm erstellt, Kunde kommt auf dich zu, möchte einen Imagefilm haben. Wie gehst du da vor? Also erstellst du dann auch immer ein Storyboard? Geben die Kunden dir was vor oder musst du eine Geschichte versuchen zu erzählen oder die richtigen Parts herauszukitzeln? Wie machst du das mit Filmen?
Mit Imagefilm ist das immer unterschiedlich. Also das kommt drauf an, für wen man das macht. Also ich sag mal, wenn man einen Imagefilm für ein Restaurant macht, da geht es darum, dass man das ganze Ambiente zeigt und wie das Ganze gekocht wird und das Endprodukt. Oder wenn man für eine größere Firma was macht, ja, dann ist das komplett ein anderes Arbeitsprozess. Da setzt man sich mit dem Kunden zusammen, beziehungsweise mit der Marketingabteilung, spricht das Ganze durch, die ganzen Punkte, die wichtig sind. Öfters ist es auch so, dass ich ein Skript von den Firmen bekomme, die ich da, also ich muss dann einfach abarbeiten. Genau. Aber wir treffen uns öfters, wir schauen, wo wir das Ganze drehen, wie man das Licht platzieren soll. Also sehr viel Pre-Production im Spiel, bevor man überhaupt zu dem Dreh kommt.
Ja, ist tatsächlich doch relativ viel Arbeit. Du machst es dann, also erstellst dann auch, wenn sie dir so ein Skript geben, so ein Storyboard, wo du dann auch so vielleicht ein paar Mockups und schon ein paar Szenen so niederschreibst und dem vorstellst, oder wie läuft das da?
Also früher habe ich, das ist auch immer von Projekt zu Projekt unterschiedlich, aber wenn ich ein Storyboard brauche, früher, also ich kann nichts wirklich gut zeichnen, ich habe das Ganze skizziert, mittlerweile habe ich mir 2018 oder so, ich weiß nicht, ob dir CineTracer was sagt, das ist ein richtig cooles Programm, mit dem du quasi basierend auf Unreal Engine, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, also ich kenne Unreal Tournament.
Ja, okay, das ist das Spiel. Aber quasi auf der Engine basiert, du kannst da das Licht, also es gibt einen ja, Unternehmer in Amerika, der hat einfach dieses Programm erstellt. Und du kannst, da gibt es alle verschiedenen Lichter, alle verschiedenen Objektive, Kameras, Kran. Du kannst quasi das komplette Set nachbauen. Und dann kannst du daraus Storyboards erstellen. Also das ist sehr einfach. Du hast die vorgegebenen Modelle, du musst, das ist einfach wie, ich weiß nicht, wie ein Strategiespiel.
Ja, geil. Wie heißt
CineTracer. Es gibt die erste und die zweite Version. Ist eigentlich sehr cool, kann man auf Steam kaufen.
Muss schon mal angucken. Sieht gut aus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Storyboard oder sowas mache und dann mir ein paar bestimmte Szenen schon mal vor Gesicht habe, dann mache ich das zum Beispiel auch mit Photoshop Beta. Also, dass ich dann künstliche
Ja.
Intelligenz eingebe, keine Ahnung, Mann alleine zu Hause mit Jalousien runter oder sowas. Also, dass man irgendwie so ein kleines Bild schon mal kreiert, um schon mal ein bisschen was an Geschichte sozusagen schon mal aufbauen zu können. Einfach so zum Visuellen so ein
Ja.
bisschen was machen.
Ja, das Schöne bei CineTracer ist, dass du in Echtzeit das Licht bewegen kannst und schauen kannst, wie das dann aufgebaut sein muss. Du
Ja.
musst dann am Set nicht rumexperimentieren. Du weißt, okay, da ist das Fenster. Was muss ich tun, damit das Fenster quasi nicht das Ganze überleuchtet? Also nicht, dass das überbelichtet ist.
Ja gut,
Und das
läuft
kannst du
mal.
direkt im Programm in Echtzeit damit rumexperimentieren.
Geil, gebe ich mal Feedback, ob das auch gut bei mir klappt. Dann, wenn du jetzt, sage ich mal, fertig bist mit den ganzen Dreharbeiten und du legst jetzt los, wie sieht so ein Workflow von dir aus? Du hast ja schon mit After Effects angesprochen. Ist After Effects etwas, womit du beginnst? Schneidest du erstmal nur alles und machst dann die Color Grading und After Effects? Wie sieht so ein Prozess bei dir aus?
Also das Prozess sieht so aus, dass ich zuerst auch je nach Projekt, wenn es ein Imagefilm ist, ist das öfter so, dass das Ganze auch musikbasiert muss, also dass die Musik passt. Wenn da nicht geredet wird, beziehungsweise wenn eine bestimmte Atmosphäre wiedergegeben sein muss, dann suche ich zuerst nach Musik und das ist auch ein sehr langer Prozess ab und zu. Also wenn die Musik steht, dann schneide ich erstmal. Dann kommen die Effekte und Color Correction, also Color Grading, kommt erst am
Achso,
Ende.
warte. Lass mal da. Wo holst du zum Beispiel Musik her? Was sind so die Plattformen, wo du dir Musik holst? Die auf lizenzierte, weil man braucht ja auch lizenzierte Musik, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Envato ist das erste, dann Soundstripe. Ich weiß nicht, wie genau die Seite heißt, aber Audio.com, aber Audio mit zwei I, glaube ich zumindest. Also die drei Plattformen.
Ich nutze bisher Epidemic Sound, bin eigentlich ganz zufrieden. Hast du das auch mal getestet? Epidemic Sound?
Ja, habe ich getestet. Ich habe das auch, aber ich benutze das. Also ich habe die kleinste Lizenz, wo ich nur für meine Kurzfilme benutze.
Mhm. Für den privaten Gebrauch, glaube ich, nur, oder?
Wie bitte?
Das ist der kleinste für privaten Gebrauch, oder ist das auch schon.
Ja, das ist nur für einen YouTube-Channel.
Okay.
Also du kannst auch für kommerzielle Sachen benutzen, aber nur für einen YouTube-Channel. Und bei Sound Stripe ist das Coole, du kannst so viel wie möglich Lizenzen generieren, auch so ein YouTube-Code. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, da generierst du einfach einen YouTube-Code und dann fügst du das ein und ja, dann wird die Lizenz akzeptiert. Aber die meiste Musik kommt tatsächlich von Envato-Element.
Ja, cool. Ja, bei mir ist mit Epidemic Sound und dann kann man da auch seine Accounts reinsetzen, also auch meinen YouTube-Kanal und dann kann dann gleichzeitig machen,
Genau,
ne? Wenn ich jetzt
genau.
ein Video hochlade, gleich hab, was ist das für eine Musik, habe ich die Lizenz dafür und dann wird das halt freigegeben.
Ganz genau. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, zwar nicht oft, aber ein paar Mal, dass zum Beispiel bei Envato die Lizenz nicht akzeptiert wurde. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja.
Also mit Epidemic Sound hatte ich bisher keine Probleme. Das ging
Okay.
bisher immer. Immer reibungslos.
Ja, wie gesagt, ich benutze tatsächlich nur für meine Kurzfilme, weil das andere eigentlich komplett ausreicht.
Ja, du hast ja drei verschiedene Tools, das sollte schon raus.
Genau. Und
okay, wie war das nochmal? Also schneiden und dann Color Grading und After Effects?
Zuerst schneiden, dann die Effekte,
Okay.
weil es kann ja sein, dass das Ganze dann übersteuert ist irgendwie, also überbelichtet ist oder sonst noch was, wenn man zuerst Color Grading macht und das dann mit den Effekten loslegt. Also Color Grading ist bei mir immer der letzte Punkt.
Womit schneidest du das? Mit Premiere?
Mit Premiere Pro und das Schöne bei Premiere Pro oder allgemein bei Adobe, dass man die ganzen Sachen miteinander verknüpfen kann. Und da ich auch mit Effekten arbeite, ist das öfter so, dass ich in Photoshop was bearbeite, füge das Ganze in After Effects ein und das Endprodukt sieht man dann in Premiere Pro.
Ja, das ist aber ordentlich Programme, ne? Hier
Ja.
After Effects, Pro, dies, das, jenes. Hast du auch schon mal mit Da Vinci gearbeitet?
Ich habe es probiert, aber Ich weiß nicht. Also ich bin da, wenn es bei mir funktioniert, ich muss nicht unbedingt immer was Neues lernen. Also der Kunde ist zufrieden, ich bin zufrieden. Und bei DaVinci ist es so, sobald du anfängst mit Effekten zu arbeiten, ist das ein bisschen problematisch.
Ja, also eigentlich sehr viele Leute schwören halt auf DaVinci, viele Filmemacher, aber gerade bei dir, wenn es natürlich um darum geht, Effekte und After Effects und dadurch, du kannst ja alles importieren, ne, von
Genau.
Premiere zu After Effects, dieses, jenes. Und das ist, glaube ich, mit DaVinci dann so ein bisschen, weil es ja nicht in dieser Adobe-Welt halt dazugehört,
Genau.
ein bisschen schwierig mit hin und
Ja,
her importieren, ne?
DaVinci, mittlerweile ist der Schnitt, also du kannst auch damit sehr gut schneiden, aber früher war das ja hauptsächlich das schönste Color Grading bei DaVinci. Mittlerweile, also ich glaube, das benutzen sogar die Leute wenn man für Hollywood was macht, dass die da Color Grading machen. Aber du kannst ja sogar von Premiere Pro dein Projekt exportieren in eine spezielle Datei und du kannst es bei DaVinci quasi einfügen danach, wenn es sein muss.
Ja, ich habe schon von vielen gehört, die auch von sehr großen Filmproduktionen, dass teilweise dort Teams sind, die schneiden das vor in Premiere, exportieren das dann und dann machen die Color Grading anschließend in DaVinci. Also da wird extra viel
Genau.
so hin und her gemauschelt da so.
Ja.
Aber solange es funktioniert, ne? Also die viele Filmemacher
Genau.
schauen halt aufs Color Grading von DaVinci. Viele sagen es immer noch aktuell viel besser als bei Premiere, aber ich kenne mich auch nur mit Premiere aus.
Ja, man muss ja auch sagen, bei größeren Projekten ist das einfach, es gibt eine spezielle Person, die dieses Color Grading macht. Du musst nicht alles machen, von daher.
Great, sehr gut. Dann, wenn du jetzt, sage ich mal, diesen gesamten Prozess hast, wie lange brauchst du, dann gehen wir mal von so einem Musikvideo aus, wie lange brauchst du vom Dreh ist fertig, bis du den Kunden das fertige Video zuschicken kannst?
Also ich gebe dem Kunden einfach, damit ich mich nicht einstresse, immer 2 Wochen Zeit quasi.
Oh.
Also, dass ich in 2 Wochen abgebe. Aber so, je nach Projekt, wenn ich mich wirklich reinhänge, wenn es nicht kompliziert ist, kann ich ein Video in einen Tag fertig schneiden. Also wenn es dann nur um Effekte geht und Übergänge. Aber das Schöne ist, ich lasse mir immer Zeit. Ich sage mal, ich schneide das Video am Montag fertig. Dann lasse ich mir 2, 3 Tage Zeit. Ich rühre das Video überhaupt nicht an. Dann setze ich mich nochmal hin, exportiere das vielleicht, dass ich das Ganze auf dem großen Fernseher anschauen kann und schaue das Ganze nochmal an. Und da merkt man auch ab und zu Fehler, weil man das Ganze mit einem frischen Auge betrachtet.
Ja, wenn man so ein bisschen müde ist vom Bearbeiten, die ganze Zeit, dann die Farben
Genau.
sehen ja auch am nächsten Tag schon wieder ganz anders aus und so, ne?
Genau. Also da lasse ich mir schon ein bisschen Zeit, damit ich einfach das bestmögliche Produkt am Ende liefern kann.
Sehr gut. Mit was für einem Rechner bearbeitest du es dann? Weil wahrscheinlich nimmst du ja 4K auf, Color Grading und Effekte sind ja auch nicht so einfach für den Rechner. Was nutzt du da?
Also ich arbeite, das Betriebssystem ist Windows und ich habe die Grafikkarte 4090, 64 Gigabyte Arbeitsspeicher, 4 Terabyte SSD und ein Prozessor i9 13900.
Okay, und damit
Also,
alles reibungslos.
ja. Also teilweise, ich habe vorhin am Laptop gearbeitet und das war am Anfang so ein bisschen ein komisches Gefühl. Laptop hat 2, 3 Stunden gebraucht und hier war es so in 15 Sekunden fertig.
Ja, geil.
Also, ja.
Ja, viel.
Aber ich habe tatsächlich extra so gekauft, dass ich mit den Effekten arbeiten kann.
Also, habe schon viel gehört, dass viele auch Windows nutzen, weil. Also ich bin eigentlich so in dieser Mac-Welt und Apple-Welt schon seit vielen Jahren. Aber wenn du dieselbe Leistung holst bei Windows, zahlst du meistens weniger, als wenn du halt diesen
Genau.
Apfel holst, weil man natürlich auch ein bisschen was für die Marke zahlt, beziehungsweise auch mittlerweile die Systeme sind auch einfach sehr gut und Synchronisation und so ist einfach perfekt. Aber auch mit den neuen Geräten, seit der neue M1-Prozessor rausgekommen ist, höre ich von sehr vielen Filmemachern extrem Gutes, die auf den, das ist ja an sich auch der MacBook Pro, der ist, was einfach ein Laptop ist quasi, auch dort mit dem M1-Chip, die auf 4K kein Problem mehr haben und alles extrem schnell machen. Und mittlerweile gibt es ja auch schon den M3-Prozessor. Also ich glaube, ab dem M1-Zeitpunkt-Prozessor ist das alles auch kein Problem mehr. Machst du auch vieles so im 8K oder ist das noch alles für
Nee,
Kinesthetik?
zum größten Teil, ich habe zwar schon in 6K aufgenommen, aber man braucht das Ganze ja noch nicht. Also viele haben nicht mal den 4K-Fernseher, wenn man das Ganze so realistisch betrachtet. Und viele schauen die Videos dann auf ihren Smartphone. Das ist ja das. Ja, bei mir, also ich habe mir, es gab mal die Zeit, wo ich gedacht habe, soll ich mir auch einen Mac holen? Und dann musste ich feststellen, dass vor allem, wenn du so mit Effekten arbeitest, nicht alle Plugins funktionieren auf Apple-Produkten. Also es gibt einige Plugins, die ich zum Beispiel brauche, aber die funktionieren nicht. Genau, und ja, das war auch mein Punkt.
Klar, viele Pro es kommt nach und nach. Also mittlerweile gibt es schon sehr viel. Du
Ja.
sollst damals ja sogar auf dem MacBook quasi ja gar nicht zocken, noch nicht mal,
Ganz
weil
genau.
es war alles auf Windows. Aber das verschiebt sich jetzt alles so nach und nach, weil ja immer mehr Leute auch Apple-User sind. Aber ja, das kommt alles. Dann kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen. Hast du dir schon mal einen Live-Talk angeschaut von anderen Kunden von mir?
Ja, aber nicht bis zum Ende.
Ja, perfekt.
Also ich bin jetzt mit den ganzen Hausaufgaben beschäftigt.
Sehr gut, dann weißt du ja hoffentlich die Fragen noch nicht. Ich stelle dir eine Frage, entweder oder, du musst dich für eine Sache entscheiden. Es gibt nicht, ja, kommt drauf an, sondern es gibt nur noch diese eine Sache dann. Und unabhängig von Kunden oder Geld. Also nicht, ich würde das machen, wenn es dafür mehr Geld gibt, sondern in einer Welt, wo du machen kannst, was du willst, was dir lieber wäre. Okay, Tageslicht oder Kunstlicht?
Licht.
Warum?
Weil ich damit viel schönere Sachen erstellen kann, also filmen kann.
Ja, aber wenn Licht nicht da, kannst du nichts machen.
Ja, das stimmt. Aber deswegen gibt es ja auch Pre-Production, dass man das Ganze einplant.
Ah, guter Mann. Also Tageslicht ist schon, findest du schöner.
Ja. Also vor allem so gegen die Sonne zu filmen. Ich mag es wirklich, wenn ich Silhouetten filmen kann. Also das finde ich immer richtig schön.
Sehr gut. Dann analog oder digital?
Digital.
Du hast auch analog angefangen.
Ja, aber trotzdem digital. Das hat sehr lange gedauert, bis man die 60 Minuten dann mit der V-Karte irgendwie auf dem Computer speichern musste. Also digital ist meine Antwort.
Sehr gut. Dann schwarz-weiß oder Farbe?
Farbe.
Das hat aber gedauert. Das
Ja.
passt.
Ja, es gibt manche Sachen, die sehen in Schwarz-Weiß schöner aus, aber trotzdem Farbe.
Okay, aufwendiges Shooting oder einfacher Aufbau? Aufwendiges Shooting ist sowas, Models, Requisiten, Nebel, dies, das, jenes. Und einfacher Aufbau ist, ja, ich nehme Kamera mit, stelle ich hin, ich nehme auf, fertig.
Aufwendig, auf jeden Fall aufwendig, ja. Weil der Stress, die Atmosphäre ist einfach geil. Also wenn man drauf steht. Der Stress, man ist zwar an dem Tag gestresst, aber danach ist einfach dieses Gefühl, dass man wirklich was geschafft hat, ist viel cooler, als wenn man einfach irgendwie mit der Kamera 10 Minuten gefilmt hat.
Wenn man das fertige Ergebnis hat, dann ist man so ein bisschen stolz, ne?
Ja, auch die Atmosphäre einfach mit den ganzen Leuten, das ist eine komplett andere Atmosphäre.
Sehr gut. Dann im Studio shooten, Outdoor oder zu Hause?
Studio.
Da machst
Also,
du dann.
wenn dann Studio.
Okay, meinst du dann so Fotostudio mieten oder hast du zu Hause ein Studio oder wie meinst
Nee, ich miete, ich habe sehr gute Freunde, die ein Studio haben.
du? Du hast viele Freunde. Sehr geil. Das war
Ja,
fast
sehr, sehr
vorhin
viele.
abgeben.
Das sind
Künstler,
ja gerne.
Musiker, Models,
Oh, H3
Studio
Studios.
hier, Studio da,
Hier,
hier, dies, das.
eine Empfehlung an alle Oh, H3 Studios. Ist in Baden-Württemberg ein richtig geiles Studio. Und die haben das auch für die Cosplayer gebaut, weil das immer mehr aktueller wird und die haben richtig geile Sets. Ja.
Ja, geil. Mensch, Säge, wenn du eine Geburtstagsparty machst, da 300 Leute, ne? Hätte das
Ja,
Studio frei.
mindestens. Kommen ja noch die Leute vom Sport.
Sehr gut. Dann, Foto oder Film? Hast du zwar schon gesagt, aber nochmal.
Film.
Sehr gut. Dann, was meinst du, macht einen guten Fotografen bzw. Filmemacher aus?
Also Filmemacher ist Storytelling, auf jeden Fall Storytelling. Man muss eine Geschichte erzählen können. Und bei Fotografen, da,
Wie hast du das gelernt? Also wir hatten ja schon vorhin drüber gesprochen mit Drehbuch, dies, das, jenes. Wie hast du denn, also wie kommst du darauf, überhaupt diese Geschichte zu erzählen? Oder wie kommt das in deinem Kopf rein? War das schon immer, als du Kind warst, bist du so geboren oder hast du jetzt anlernt? Wie kam das?
Ich wurde von Eltern immer gezwungen, Bücher zu lesen. Ja.
So denke, ungefähr. Du spielst jetzt nicht, sage ich. Du liest
ja kein Buch. Ich muss sagen, das hat mich, ich mag einfach diese Welten zu erschaffen. Und das hängt damit zusammen, dass ich früher sehr viele Bücher gelesen habe. Mittlerweile höre ich die Bücher. Wenn ich vor allem die Fotos bearbeite, also wenn ich mit dem Sound nicht arbeiten muss, dann höre ich Bücher. Meistens Fantasy- oder Science-Fiction-Bücher.
Meine Bücher, Serge, kannst du ruhig sagen.
Komm. Ja, dein Buch muss man lesen.
Ja, gut.
Nee, aber wie gesagt, und da lernt man auch Storytelling. Und wie bin ich dazu gekommen? Also, ich habe gefilmt, das fertige Video angeschaut und mir hat nicht gefallen, das, was ich gesehen habe. Also, da haben einfach die Sachen gefehlt. Und so lernt man am besten, denke ich mal. Das ist ja auch so beim Studium, deswegen gibt es ja auch Praxissemester, wo man einfach das Ganze lernt, dass die Theorie quasi anwenden kann. Und hier ist das genauso.
Sehr gut, du hast schon so ein bisschen das Studium mal angerissen. War das auch ein Studium, was für die Filmmacherei gepasst hat, oder war das was ganz anderes?
Das war Kunststofftechnik, also komplett was anderes.
Komplett was anderes, ja. Und das hast du dann abgebrochen dann?
Ich habe es abgebrochen, weil ich schon wusste, also alle Freunde haben damit angefangen. Es hieß, man kann damit sehr viel Geld machen. Aber ich habe dann so nach dem dritten Semester, ich habe überhaupt für die Prüfung, also nichts für die Prüfung gelernt. Und dann habe ich gesagt, als ich die Prüfung durchgefallen bin, dann habe ich gesagt, okay, ich will es nicht wiederholen. Ich weiß schon, was ich machen will. Also ich investiere lieber die Zeit in Foto und Video, also Fotografie, Videografie.
Jawohl. Sehr gut. Hier Alpa Jagdas sagt Servus Genosse, da ein alter Kollege aus.
Ja, das ist.
Kasachstan.
Nee, aus Deutschland.
Deutschland.
Sogar aus der gleichen Stadt.
Jawohl. Sehr gut. Da war kein Fotostudio-Besitzer, ne? Das, aber Fotograf.
Nee. Das ist ein sehr guter Drohnenpilot.
Sehr gut. Muss auch sein. Wie ist das bei dir? Nutzt du auch Drohnen für dich selbst? Hast du eine eigene?
Ich habe eigene Drohne gehabt, aber.
Also im Baum gelandet.
Auch. Aber die Erfahrung musste ich auch machen. Die wurde aber dann repariert. Nee, mittlerweile, also damals, ich habe die Inspire 1 gekauft. Und mittlerweile ist es ja so, du brauchst ja diesen Flugschein, du brauchst die ganzen Versicherungen und ich habe auch festgestellt, sobald das ein größeres Projekt ist, das ist einfach schwer, den ganzen Sachen hinterherzukommen. Wenn du filmst, dann Fotos machst und dazu noch die Drohne filmen musst, du hast überhaupt keine Pause. Das heißt, und du kannst nicht einfach dieses kurze Break machen, um zu schauen, okay, was kann ich weitermachen? Vielleicht kann ich das besser da machen. Also da ist das viel schöner. Ja, und ich bevorzuge es, wenn es ein größeres Projekt ist, dass jemand fotografiert, jemand Drohne fliegt, ich filme, jemand macht Sound, also das ist viel cooler und viel schöner und da ist ja weniger stressig.
Ja, also die Drohnenführerschein nicht gemacht?
Nee, ich habe es nicht gemacht. Ich habe auch die Drohne verkauft. Wie gesagt, also wenn man die nötigen Leute kennt, dann
dann, du mit deinen ganzen Freunden brauchst das nicht. Da nimmst du geil Kollegen, nimmst du Alpa mit deinen Kollegen hier oder filmt dich.
Machen wir immer.
Sehr gut. Wenn du so ein richtig großes Set hast, wie viele Leute sind da mal involviert? Also was war das Größte, was du hattest? Also Kameramann,
etc. Das Größte war mit 60 Leuten.
Jo.
Das war für meinen Kurzfilm.
60 Leute.
Ja.
Also 60. Wie viele davon sind Team für zum Aufnehmen und wie viele davon sind Statisten gewesen?
Ich muss kurz zählen. Also ich glaube, so 5 Leute waren mit Sound aufnehmen, Foto, Video und der Rest waren Statisten.
Krass.
Ja, ist auch eine kleine Herausforderung, das Ganze zu organisieren.
Das glaube ich, mit 60 Leuten da in wahrscheinlich mehrere Tage oder einen Tag?
Nee, das haben wir tatsächlich in einen Tag geschafft und dann, also das war die größte Szene und dann waren nur 10 Leute involviert, die in andere Szene vorgekommen sind. Also genau, aber die eine Szene, da mussten wir mit den ganzen Leuten quasi, die im Film
krass
dabei sind, was drehen.
Ja, dann sagen die Leute wieder Sergei aus, Sergei hat hier wieder aus dem Plan hier, ganz Familie muss anrücken hier zum.
So ungefähr. Aber das ist ja das Schöne. Also wenn man solche Freunde hat, dass ich musste feststellen, dass das nicht immer der Fall ist. Das ist auch öfter so, dass die Freunde bei den Künstlern, musste ich öfter die Erfahrung machen, die sagen, wir werden kommen, dich unterstützen und am Ende kommen nur zwei oder drei.
Ja.
Das ist auch schon vorgekommen, dass ein Künstler ein Club gemietet hat für ein Musikvideo, sollten 100 Leute anrücken und rate mal, wie viele Leute waren da?
20.
4.
Ja, okay.
Und er hat die ganzen Leute angerufen, die haben gesagt, oh, wir haben es verplant, wir grillen jetzt. Ich habe doch, also keiner hat irgendwie mitgeteilt und das ist nicht selbstverständlich. Also da bin ich wirklich froh, dass ich solche Freunde habe.
Ach, du hast denen einfach gutes Essen versprochen. Also, kommt hier.
Ja, das nicht immer.
Gibt kostenfrei Essen.
Nicht immer.
Gibt ein paar Wodkaflaschen, komm.
Nee, ich trinke keinen Alkohol, das ist ja das.
Ja, du, aber.
Damit kann ich dir. Nee, da ist auch Alkoholverbot am Dreh. Also ich will ja das Video zu Ende drehen.
Ja, hinterher. Hinterher wird Party. Okay, dann, was ist die Fotografie bzw. Film für dich?
Leidenschaft. Also ich habe schon probiert, vor allem zur Corona-Zeit, fast ein Jahr nichts mehr gefilmt, aber da fehlt mir einfach was. Also ich will auf jeden Fall wenigstens eine kleine Geschichte erzählen. Ja, aber filmen.
Sehr gut. Also könntest du nicht mehr. Was könntest du lieber, wenn ich entscheiden müsste, filmen oder Kampfsport? Was würdest du nehmen?
Das ist eine sehr schwere Frage. Doch, Kampfsport.
Kampfsport!
Ja, das ist mittlerweile, also ich bin damit groß geworden, das ist, kann man nicht mehr wegdenken.
Ja, aber immer bist du alt, kannst du nicht mehr.
Ja.
Doch. Auf dem Button drücken kannst du.
Einbeinige Stütze gehen immer, von daher.
Ich frag dich in 40 Jahren nochmal.
Okay.
Entschuldigung. Dann stehst du auf und sagst dir, komm hier, ich zeig dir. Was?
Gerne. Ich trainiere bis dahin.
Sehr gut.
Dass ich das noch machen kann.
Was würdest du tun, wenn es die Fotografie oder Film nicht geben würde? Und auch keinen Kampfsport. Es gibt keinen Kampfsport, es gibt keine Kameras auf der Welt. Was würdest du tun?
Spazieren gehen, Bücher lesen.
Und beruflich gesehen?
Beruflich gesehen. Ich scheue mich eigentlich von keiner Arbeit. Also ich habe auch bei der Post gearbeitet. Ich habe zu meiner Studienzeit als Hausmeister gearbeitet. Also wird sich schon irgendwas anbieten.
Gibt es sonst irgendeine Leidenschaft, die du abgesehen von den Sachen hast? Gibt es da irgendwas? Klavierspielen?
PlayStation? Rappen.
Ja.
Nee, tatsächlich. Also Lesen. Lesen ist auch eine sehr große Leidenschaft.
Ja, guter Mann.
Das ist einfach Lesen und im Wald spazieren gehen. Das sind so. Da kommen auch, also ich muss auch sagen, die meisten Ideen kommen, wenn ich entweder joggen gehe oder Fahrrad fahre oder spazieren gehe. Also weiter weg von Menschen.
Jawohl.
Da habe ich komischerweise die meisten Ideen.
Guter Mann. Und dabei noch ein Buch lesen. Deswegen hast du dir auch mein Buch geholt, ne? Weil du gerne Bücher liest, ne?
Ja.
Welches Buch hattest du nochmal? Das erfolgreich?
Das mit den Preisen. Mit den Preisen.
Erst hast du noch nicht?
Nee.
Ey, musst du holen, hier Bücher lesen. Zeig dir was los.
Ja, erstmal die Hausaufgaben fertig machen. Mal schauen.
Die musst du so oder so bearbeiten. Spazieren ein bisschen bald, für das Büchlein. Da kommst du wieder
gute Idee. Ich überleg's mir.
Guter Mann. Gut, Mann. Lieber Sergei, dann hab ich soweit meine Fragen durch. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen oder irgendeinen Punkt, wo du sagst, das ist noch wichtig, das muss noch mitgeteilt werden?
Nee, nicht unbedingt. Also, nee, eigentlich nicht.
Sehr gut, hat auch schon gut was rausgehauen. Gute Tipps, allein schon das mit der Polizei und mit den Waffen und dies, das, jenes. Auch wenn es so eine Software ist, gerne mal anmelden. Das wird schon den einen oder anderen. Wenn man dann nicht 5.000 Euro bezahlen muss für den Einsatz, dann hat sich das schon mal auf jeden Fall gelohnt. Und ja, mein lieber Sergei, dann bedanke ich mich letztendlich für den geilen Talk. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann jetzt wieder an die Hausaufgaben. Sonst kommen deine Eltern vorbei. Ja? PC aus und lernen. Ja,
wie soll man ohne PC lernen? Das ist die Frage. Dann
musst du erst mal ein Buch nehmen. Da musst du erst mal wieder lesen. Back to the basics. Dann vielen Dank, mein Bester. Und ja,
schön, ich hab's zu danken. Noch, ne? Das wünsche ich dir auch.
Bis dann, ciao, ciao.
Jo, ciao.